SRF 1.
SRF 1.
Mit der Mundartstunde Schnabelweid und mit einer jungen Bernerin, die Kindermädchen wird beim weltberühmten Maler Francis Picabia und schon bald seine Geliebte, obwohl dieser schon liiert ist. Eine erstaunliche, wahre Geschichte, festgehalten von der Berner Autorin Barbara Traber. Und von ihr hören wir auch eine Mundarterzählung mit sogar noch mehr Erotik drin. Lohnt sich also zum Dranbleiben, wie gang eigentlich. Wie die BernerInnen ja gern sagen, wenn sie immer meinen. Markus Gasser, unser Mundart-Experte. Gibt es das Gang eigentlich wirklich nur im Berndeutschen und von wo kommt es?
Also heute braucht man Gang tatsächlich nur noch in den westlichen Mundarten, also Berndeutsch, Freiburgerdeutsch und im Raum Solothurn. Und es wird als Zeitadverb gebraucht, eben in der Bedeutung jederzeit immer. Aber ursprünglich ist Gang eigentlich ein Adjektiv gewesen, mit der Hauptbedeutung gangbar, üblich, verbreitet. Also Gang ist ähnlich gebraucht worden wie das heutige gängig. Und das war viel weiter herum verbreitet gewesen. Schöne Beispielsätze aus dem Schweizerdeutschen Wörterbuch. In einer alten Schrift steht, ein Abt soll Korn und Wein nach Gängen läufen als Zahlung nehmen. Also so, wie es der Brauch ist. Und wenn etwas oder jemand gut läuft, dann ist das auch Gäng. Ein Gängs Maul haben, das ist einer, der viel schwätzt. Oder eine Gänge Strasse, das ist eine Strasse, wo man gut drauf laufen oder fahren kann. Also da ist Gäng adjektivisch.
Also ein Moderator wie ich hat ein Gangs Maul. Das sind jetzt aber doch Beispiele, die man heute so nicht mehr sagen würde.
Nein, tatsächlich nicht. Als Adjektiv wird Gang nicht mehr gebraucht. Wir sagen in diesen Fällen eben gängig. Aber aus dem Adjektiv hat sich in den westlichen Dialekten das Adverb Gang entwickelt mit der Bedeutung in einem Fort, immer, zu aller Zeit. Und das ist ja extrem beliebt, wie wir wissen. Das sieht man auch daran, dass es in ganz vielen festen Ausdrücken vorkommt, wie Gang ein bisschen heu oder Gang wie Gang oder in Fragen wie «Was mach schon Gang?» oder auch in einem Satz wie «Ich bin Gang noch von hier».
Ja, und genau diesen Satz «Ich bin Gang noch von hier» findet man auch in der Barbara Traber, ihrem Geschichtenband, wo wir, wie gesagt, noch reinschauen. Und mehr Antworten auf Ihre Mundartfragen gegen den Schluss von dieser Stunde. Redaktion Susanne Sturznecker, am Mikrofon Mike Lamar.
Wegen hier. Ein Lied von singen, so wie ich jetzt hier. Ich singe und kein Preis, nicht püt es nicht, weil sie haben mich ja ey. Sie wären vielleicht gern im Grund und aufrecht und denken, dass sie ihr ein grosses Pech. Und es lastet auf ne wie ein schwerer Stich, dass sie haben. Verschlägt ihn Stimm. Doch dünkt sie manchmal schon, es sei nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, auch wenn es gar nicht will, dass wir hemmig haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlt ein Schwanz. Nicht, dass noch schlechter Bäume aufkommen, ey. Dass wir hemmig. Hände vor, wie es anders wär. Uns käme ein hübsches Mädchen wieder her. Jetzt schauen wir doch höchstens ein auf den Weg, weil wir himmig haben. Und wenn ich sehe, was heute der Mensch droht, so sehe ich wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch offen ist allein, dass sie himmig.
Sie hören SRF 1 mit der Mundartsendung «Schnabelweit». Heute über die Berner, oder zum genauen sein Worber, Mundartautorin Barbara Traber. Sie hat einen neuen Geschichtenband herausgegeben mit berndeutschen Kurzgeschichten und dem Titel «Von nachem auf von weitem». Und das Buch fällt gerade mit einem Knaller an, um es ein bisschen salopp zu sagen. Mit der wahren Geschichte von der Olga Bigabia Mohler. Eine Frau, 2002, 97-jährig gestorben. Und sie hat nicht nur ein langes, sondern auch ein ungeheuer aufregendes Leben gehabt. Aber lassen wir doch gerade Barbara Traber selber den Anfang von dieser Geschichte lesen.
Wer nichts wagt, gewinnt nichts. Am 1. Dezember 1925 steigt Olga Mohler mit einem Göffeli am Bahnhof Rubigen in Zug ein. Ihr Vater, der Stationsvorstand ist, gibt dem Lokomotivführer das Zeichen für die Abfahrt und pfeift. Die Mutter steht auch da und winkt noch lang und putzt sich heimlich eine Träne ab. Olga schaut noch einmal zurück. An diesem kalten, klaren Wintertag liegt das ganze eindrückliche Panorama der Berner Alpen da. Eiger, Mönch, Jungfrau, Blümlisalp. Bis zum Niesen und der Stockhornkette. Ja, sie sind schön, die Berge und die Landschaft im Berner Mittelland, wo sie aufgewachsen ist. Aber es gibt doch noch etwas anderes und das möchte sie endlich sehen und erleben. Schon als Kind hat sie sich gewünscht, einmal zu den Neger zu gehen. Die Mutter hat auch gefunden, Frankreich wäre weit genug für einen ersten Schritt ins Ausland. Und darum hat Olga eine Annonce in einer französischen Zeitung aufgegeben. Eine junge Schweizerin, ausgebildete Kindergärtnerin und zuverlässig, suche eine Stelle als Gouvernante. 8 Antworten hat sie bekommen. Eine davon hat ihr am besten gefallen. Aus einem Dorf an der Côte d'Azur. Von einer Madame Germaine, die dringend jemanden gesucht hat, der sich um ihren 5-jährigen Sohn Lorenzo kümmern könnte. Schon um die Adresse hat der Olga imponiert. Château de Mai Mougins. Ein Schloss also. Ein französisches Schloss. Und endlich ist sie unterwegs auf dieser langen Reise in ein neues Leben, in ein richtiges Abenteuer, wie sie sich das schon gern gewünscht hat. Lange Zeit? Nein, das will sie auf keinen Fall haben. Sie hat schon lange Fernweh, eine Art des Reissen und will fort aus dem engen Dorf, über die Grenzen von Schweiz raus. Ein Rubiger will sie nie heiraten, hat sie der Mutter gesagt. Das kommt nicht in Frage. Sie wünscht sich etwas Aufregenderes.
Oh ja, aufregend ist es dann tatsächlich geworden, das Leben vom Rubiger Meitschi. Olga Mohler. Unsere Redaktorin Susanne Stutznecker hat mit der Mundartautorin Barbara Traber über die faszinierende Frau und deren ihre verrückte Geschichte geredet.
Die Olga Mohler ist also als 20-jährige junge und unerfahrene Frau zum ersten Mal weg von zu Hause, zum ersten Mal ins Ausland, zum ersten Mal ans Meer. Und dann lernt sie eben den Monsieur von dieser Gastfamilie kennen, den berühmten Dada-Künstler Francis Bigabia. Von ihm kommt übrigens auch das berühmte Stichwort «Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann». Olga Mohler ist gerade sofort fasziniert von dem schönen und ein bisschen verrückten Mann, der eigentlich noch mit einer anderen Frau liiert ist. Barbara Traber, lesen Sie doch bitte den Ausschnitt, wo Olga Mohler den Bigabia zum ersten Mal so richtig wahrnimmt.
Das war bei der Gelegenheit, wo sie bei den Dineralben hatte. Sehr viele Gäste aus der ganzen Welt sind auf Mougins gekommen, in das Schloss, in die Villa. Sie konnte dabei sein und hat dort den Bigabia erlebt. Der Monsieur, der Francis heisst, unterhaltet alle mit seinen komischen Sprüchen und lustigen Geschichten und Anekdoten. und nie im Leben, ja wirklich nie, kommt die 20-jährige, noch ziemlich naive junge Frau aus Rubigen auf die Idee oder würde davon träumen, dass ausgerechnet der verrückte Künstler sich in sie würde verlieben. Er ist doch 26 Jahre älter als sie und lebt mit ihrer Madame Germaine zusammen, der Mutter vom Bub. Natürlich merkt die Bernerin gleich, dass der attraktiv und charmant Maler allen Frauen den Kopf verdreht. Aber sicher nicht ihre. Das sind nämlich alles schöne, elegante, kultivierte, gebildete und ehrgeizige Französinnen und Amerikaner. Und was die für Kleider tragen. Haute Couture, sagt man dem. Und sie daneben mit ihren braven, unvorteilhaften Röcken aus der Schweiz und ihrer altmodischen Frisur, ihren blonden, langen Zöpfen, wie sie hier kein Mensch trägt. Und gleich schaut ihr der Monsieur Picabia gegen nach, wie sie nach dem Essen mit dem Lorenzo an der Hand im Kinderzimmer verschwindet. Sie spürt es im Rücken. Es ist wie ein unsichtbares Feuer, das sie verbrennt und verzaubert. «Nein, das geht nicht», sagt sie sich monatelang gegen wieder. Der meint seine Komplimente und glühigen Blicke nicht ernst. Der ist halt ein Künstler. Einer, der etwas spinnt und zu viel Fantasie hat. Ich will nicht riskieren, dass die Madame Germaine eifersüchtig wird und mich heimschickt. Mir gefällt es an Côte d'Azur.
Und dann passiert es aber gleich. Die beiden ungleichen Menschen verlieben sich ineinander über beide Ohren, trotz Altersunterschied und Herkunft. Olga wird dem Picabia seine Muse, verliert all ihre Vorsätze und auch den Boden unter den Füßen. Es gibt ein unglaubliches Durcheinander und ein Gefühlschaos. Barbara Traber, wie wird Olga Mohler fertig mit dem?
Sie hat sofort gewusst, dass er einfach der Mann ist in ihrem Leben und hat müssen durchhalten und geduldig sein. Sie hat ihn aber auch gut verstanden. Sie hat gemerkt, dass er eigentlich seine Mutterliebe vermisst hat. Er hat mit 7 Jahren seine Mutter verloren und hat einfach durch das zu wenig Zärtlichkeit und Zuneigung gehabt. Und das hat sie ihm geben können. Und sie hat sich auch nützlich gemacht. Sie hat Ordnung gemacht. Er war nämlich ein Chaot. Sie hat sogar seine Pinselalben ausgewaschen.
Und sie hat auch auf viel verzichtet wegen ihm.
Ja, zum Beispiel hat sie genau gewusst, dass sie wahrscheinlich nie wird Kind können haben. Er hatte ja schon 4 Kinder aus erster Ehe gehabt, plus der Bub, den sie zu ihm schauen musste. Und es war keine Frage, dass er noch einmal Vater wurde. Er war schon zu alt.
Wie muss man sich das Leben vorstellen, das sie mit dem Künstler geführt hat?
Es war natürlich aufregend. Dauernd war etwas los mit Leuten aus der ganzen Welt, mit Bau und so weiter. Also einfach etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, was heute auch gar nicht möglich wäre.
Verrückt ist ja noch, dass ihre Eltern zu Rubigen von dem allem nichts gewusst haben. Sie hat ihnen nichts gesagt, Barbara Traber. Sie beschreiben das Doppelleben in ihrem Mundartbuch so.
Gäng häufiger darf Olga der Monsieur auf Cannes begleiten. Ins Kino, auf seine Yacht, an die berühmten Strände, ja sogar zu Bau, an Galaabenden und andere Feste und Vernissagen. Sie lernt Schach spielen und gleich sogar Auto fahren und sitzt am Steuer von teuren Rennkarren und Luxuslimousinen. Den Gielen zu Rubigen würden fast die Augen rausfallen, wenn sie das sehen könnten. Der Picabia überschüttet sie mit exklusiven Geschenken, bestellt Alpo Champagner, stellt sie seinen besten Freunden vor, ein Marcel Duchamp, ein Man Ray, ein Picasso. Olga geht auf das Ganze und ändert ihren Stil radikal, für Francis zu gefallen. Sie opfert ihre Zöpfe und trägt von jetzt an eine moderne Kurzhaarfrisur, einen Bubikopf, den Coco Chanel erfunden hat. Und sie schminkt die Augen wie die Französinnen und braucht jeden Tag knallroten Lippenstift. Wenn die Mutter das wüsste, daheim würde man sie gar nicht mehr kennen.
6 Jahre geht das so. Die Olga Mohler sieht 6 Jahre lang ihre Eltern nicht mehr, bis sie krank wird und der Monsieur Picabia sie zur Erholung auf Rubigen bringt. Barbara Traber, wie war das, wo sie dann nach so langer Zeit heimgekommen ist, zusammen mit dem außergewöhnlichen, unkonventionellen Künstler?
Natürlich hat es ein Geschwätz im Dorf. Man hat nicht gewusst, aber, dass sie die Geliebte ist von Picabia. Sie hat das den Eltern nicht verraten. Die waren glücklich, dass die Tochter wieder einmal heimgekommen ist. Aber man hat sie kaum mehr gekannt mit ihren kurzen Haaren. Und genau dann, oder kurz darauf ab, ist der Krieg ausgebrochen, 1939. Und es hat sich herausgestellt, dass Dolga ohne französischen Pass nicht mehr auf Frankreich einreisen mit dem Picabia. Und er hat nicht auf sie verzichten. Und darum hat es nur eine Möglichkeit gegeben, heiraten.
Und von dem schreiben sie auch in ihrem Buch.
Es gibt nur eine Lösung. Heiraten. Ausgerechnet am Tag, wo deutsche Truppen zu Paris einmarschieren, am 14. Juni 1940, wird aus der Olga Mohler offiziell die Madame Picabia. Sie kennt zwar die Meinung von ihrem Mann zu diesem Thema. Einer von seinen Aphorismen heisst, «Die Liebe allein ist selbstlos, während es die Heirat nie ist.» Und gleich wird sie sich, das kann man sich denken, heimlich gefreut haben, dass sie von jetzt an Picabia heisst. Sicher ist auch die Mutter Mohler erleichtert, dass das bösartige Geschwätz im Dorf aufhört. Ihre Älteste ist endlich unter der Haube und man braucht sich keine Sorgen mehr, um sie zu machen. Dolga hat sich nicht träumen, dass sie von jetzt an häufig wieder zu Rubigen würde landen mit ihrem Mann. In Paris kann es gerade im Sommer unerträglich heiß werden, im Atelier unter dem Dach. Und der Francis wird älter und braucht Erholung und Ruhe. Es tut ihm gut, auf dem Land zu sein, obschon er sich nach ein paar Tagen schrecklich langweilt. Alles ist ihm hier viel zu klein und zu eng und er vermisst das Meer und das helle südliche Licht. Berge sind schöner, wenn man sie von weitem sieht, meint er, und Spaziergänge eine Tortur. Und mit wem soll er hier hitzige Diskussionen führen? Die Leute können kaum Französisch und er darf auch nicht malen. Er merkt sofort, dass seine Schwiegermutter, die etwa gleich alt ist wie er, gerade Angst überkommt, es könnte Farbflecken geben, weil sie schon nur das Wort «Peinture» gehört. Sie bringt als typische Schweizer Hausfrau sofort Zeitungen und Lumpen daher, der Tisch und der Boden sollten geschont werden. Darum verzichtet der Picabia auf das Malen. Er zeichnet auf Zettel, schreibt Gedichte und ganz viele Briefe.
Der Francis Picabia stirbt dann 1953 in Paris. Für die Olga Picabia Mohler kommen schwierige Jahre, Barbara Traber.
Ja, sie war ganz alleine im Moment und sie musste vor allem um das Erb kämpfen. Es ist 9 Jahre gegangen, bis sie den Erbschaftsprozess gewonnen hat. Alle wollten natürlich jetzt Bilder und Geld. Und nachher hat sie da, also in den 60er Jahren können anreisen. Es hat wieder viele Ausstellungen gegeben auf der ganzen Welt, von Berlin bis Tokio. Und sie hat mit können, sie konnte reisen, sie hat genug Geld gehabt, sie war jemand. Und man hat sie auch als Expertin für eine Picabia angefragt. Sie musste entscheiden, ob ein Bild ein Original ist oder eine Fälschung. Das hat ihr eine gewisse Macht gegeben. Aber mit den Jahren ist sie natürlich nachher zu Paris langsam einsam geworden. Die guten Freunde sind weggestorben. Sie hat Probleme bekommen mit ihren Augen und hat plötzlich gemerkt, ich bin überfordert mit dem Werk von meinem verstorbenen Mann. Ich muss etwas machen. Und sie hat mit 85 hat sie eine Stiftung gegründet, das Comité Picabia, das sich noch heute um das Werk von Francis Picabia kümmert und einen Gesamtkatalog aufstellt. Das war also eine Tat von ihr. Und sie ist ganz am Schluss nachher als sehr alte Frau einsam zu Paris gestorben. Aber sie hat gern gesehen, bis in den letzten Jahren, sie hat ein erfülltes, wunderbar interessantes Leben gehabt.
Ja, dünkt einem tatsächlich eine eindrückliche Geschichte über ein ungewöhnliches Leben, das von der Olga Picabia Mohler. Die Autorin Barbara Traber hat ihre Geschichte nicht nur in ihrem Mundart-Buch festgehalten, das ich vorhin schon angesprochen habe, sondern auch in einer Biografie mit dem Titel «Für immer jung und schön – eine Annäherung». Rausgekommen ist das im Zeitglocken Verlag. Es hat übrigens auch Fotos drin von der Olga Mohler und man sieht Bilder, die der Picabia von ihr gemalt hat. Als nächstes da auf SRF 1 in der Schnabelweide der Weg von der Barbara Traber zur Mundart-Literatur.
Le bien qu'on m'a fait. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Edith Piaf, der Spatz von Paris, zu Ehren quasi von der Wahlpariserin Olga Bigabia-Moller, ehemaligen Berner Meitschi, porträtiert von der Barbara Traber. Und sie, die Mundartautorin, steht im Mittelpunkt von der SRF 1 Schnabelweit. Heute 1943 zu Thun auf die Welt gekommen und heute zu Worb die Heime. Schon seit über 30 Jahren schreibt Barbara Traber Erzählungen, Gedichte und auch Krimi. Und daneben ist sie auch noch Journalistin, Übersetzerin und Lektorin. Die Liste von ihren Büchern ist ellenlang. Und irgendwann, ja, hat sie dann auch die Mundart entdeckt. Susanne Sturznecker hat Barbara Traber erzählt, wie sie dazugekommen ist.
Ich habe relativ spät angefangen, und zwar, als unsere Tochter klein war. Ich wollte nicht gerne Simultanübersetzungen machen von Geschichten und habe darum selber angefangen, deutsche Geschichten zu schreiben und habe nachher 1985 das erste Mal ein Kinderbuch herausgegeben. Und so hat das angefangen. Ich habe lange gedacht, Mundart sei das Gebiet von meinem Mann, der berndeutsche Chanson hat gemacht. Und dann habe ich gleich doch halt einfach angefangen und Freude bekommen am Schreiben.
Er ist ja einer von der
Berner Troubadour.
Genau, ja. Wann schreiben Sie denn Text in der Mundart, wenn in der Standardsprache?
Das ist noch schwer zu sagen. Ich habe gerne Alltagsgeschichten manchmal. Und die schreibe ich sehr gerne auf Berndeutsch, weil die sehr, das ist einfach so viel direkter. Wenn etwas zum Beispiel im Migros passiert, dann ist es klar für mich, das muss Berndeutsch sein. Oder meine Kindheitsgeschichte, Glismete Strümpfe, das habe ich von Anfang an gewusst, das muss auf Mundart sein. Und bei den anderen, das ist von Fall zu Fall, tue ich das auch einfach überlegen, was ist besser.
Was hat denn die Mundart für Vorteile?
Mundart hat weniger abgegriffene Ausdrücke, ist nicht so abgeschliffen. Es hat lautmalerische Ausdrücke, die man gut reinbringen kann. Und ich finde Berndeutsch einfach eine musikalische Sprache mit einem besonderen Klang. Es ist viel direkter, viel unmittelbarer, vor allem, wenn man es vorliest, wenn man die Texte vorliest. Beim Standarddeutsch hat man einfach gern ein bisschen Distanz dazu. Und darum habe ich Mundart so gerne. Oder? Das ist quasi, ja, meine Heimat ist eigentlich Mundart. Der Gadamer, ein deutscher Philosoph, hat einmal gesagt, Mundart präge die Identität von einem Menschen und sei durch nichts zu ersetzen. Und das finde ich auch.
Sie haben das Lautmalerische erwähnt. Im Berndeutschen haben Sie ein Beispiel.
Ja, auch die Verkleinerungsformen zum Beispiel, oder, wo auf Deutsch würde das lächerlich wirken, wenn man sagt, Kindli oder ja, das wäre lächerlich. Auf Berndeutsch kann man das sagen.
Gibt es besondere Mundartausdrücke, die Ihnen gefallen?
Ja, ich habe jetzt gerade das Beispiel von Bigabia nehmen, bei dieser Gelegenheit. Er hat nämlich etwas erfunden, hat er gemeint. Er hat Poème de Dengalari geschrieben, zu Rubigen. Und ich habe mir überlegt, ja, was heisst das, Tinkalari? Ich bin drauf gekommen, das heisst Tinkaläri. Das ist ein altes berndeutsches Wort, das heisst ein Ding, das eigentlich nichts ist. Oder wenn man sich gerade nicht mal an einen Ausdruck erinnert, sagt man ein Tinkaläri.
Barbara Traber, was ist für Sie eigentlich schwieriger zum Schreiben, Mundart oder Hochdeutsch?
Ganz eindeutig Mundart, ob schon ich viel direkter kann schreiben. Aber man hat gängig das Problem, soll man lauttreu oder lautmalerisch schreiben. Und ich habe einfach die Überlegung gemacht, man muss es ja können lesen. Und darum tue ich mich ganz fest an das deutsche Schriftbild halten. Und ich habe von Buch zu Buch gäng wieder ein bisschen geändert, gäng wieder probiert, das einfacher zu machen, dass es einfach lesbar ist. Und das ist das Problem, dass man das nachher durchhält und konsequent bleibt mit der Schreibweise. Da muss ich sagen, da habe ich kein grosses Problem.
Können Sie es mal anhand von einem Beispiel erklären?
Ja, zum Beispiel, wenn man sagt Gold, dass man nicht nur der U schreibt, sondern Gold mit dem L, oder im Stadtbahndeutsch tut man halt der L sagen und im Landbahndeutsch nicht. Und das tue ich halt gleich meistens ein L machen, dass man es einfach besser kann lesen. Ich halte mich einfach möglichst an die deutsche Schreibweise.
Sie sind zu Thun aufgewachsen, leben jetzt zu Worb. Wie hat sich Ihr Dialekt verändert?
Ja, das ist sehr nah. Ich bin natürlich, quasi ein Landbahndeutsch, ein bisschen gegen das Oberland zu. Aber ich habe nachher so lange mit meinem Mann zusammengelebt, der eigentlich ein Stadtberner ist. Und wir haben grosse Diskussionen gehabt über Berndeutsch. Sagt man jetzt so oder so? Sagt man Schielen oder Schienen? Und es sind ganz kleine, Unterschiede. Und ich habe jetzt einfach halt ein kleines altmodisches Berndeutsch. Altersgemäss schon. Und meine Tochter, die redet schon ganz ein neues Berndeutsch. Das ist eine Sprache, die sich dauernd verändert. Und das macht sie ja gerade lebendig.
Mhm. Mundartgeschichten haben ja manchmal auch so etwas Bedauerliches, Altmodisches. Viele Mundartautoren und Autorinnen schreiben auch gerne von früher Erinnerungsgeschichten. Das machen sie auch, aber sie haben auch moderne Geschichten, die die heutige Zeit zeigen. Ist das Ihnen ein besonderes Anliegen?
Das ist mir ein sehr grosses Anliegen. Oder? Ich habe das gar nicht gerne, die Erinnerungsliteratur. Ich habe das schon angetönt mit meinem Buch «Efeu im Kistli», wo eben nicht Blumen zu Trögli sein, sondern modernes, heutiges Berndeutsch. Und ich schreibe vor allem heutige Geschichten im heutigen Berndeutsch, wo ich rede. Und ja, klar gibt es auch Geschichten, die früher spielen, aber es muss einfach gleich, in erster Linie muss es Literatur sein und nicht eine Erinnerungsliteratur.
So eine moderne Geschichte hören wir jetzt dann auch noch in dieser Schnabelweide. Das ist eine Geschichte mit dem Titel «Eine Ausnahme». Und es geht um eine Frau, ich denke, sie ist wahrscheinlich so um die 50, oder?
Genau.
Wo sich unglücklich verliebt, wie sind sie auf die Idee gekommen?
Ja, ich habe gemerkt, dass es in der heutigen Mundartliteratur kaum erotische Geschichten gibt. Bei jedem Buch probiere ich auch etwas Neues reinzubringen, etwas Neues auszuprobieren. Es ist zwar nicht im Stil von «Fifty Shades of Grey», gar nicht, aber ich glaube, es gibt ein einziges so erotisches Buch, und das ist «Der Vögi ist ein Sauhung» von Martin Frank in den 70er Jahren. Und ich wollte einfach mal eine solche Geschichte schreiben.
Okay, dann hören wir sie uns dann an, die erotische Geschichte auf Berndeutsch von der Barbara Traber. Gerade nach dem Lied «Und wenn mein Schatz ein Igu wäre» vom Markus Traber, Liedermacher, Mitglied von der Berner Troubadour und Ehemann von der Barbara Traber. Vor 4 Jahren ist er gestorben.
«Und wenn mein Schatz ein Igu wäre» und ich ein wilder Bär, so schlüpfe ich zum Feischeri, ging auf den Igu her, ging auf den Igu her. Und wenn mir stechen wird, so seid ihr, tu nicht dumm, der Dimflatieren bis am Ende, er zu mir seid ich, komm, er zu mir seid ich, komm. Ich ziehe ja meine Stacheln ein, hörst du mit Brummeln auf, du wilder Bär musst meine sein, gäng hem och Boschhof, gäng hem och Boschhof. Ja, vem i schatzen ich gewär, so kämt i mit dem Schlag. Und dass er nicht ein Ego ist, das macht mir grosse Plage. Das macht mir grosse Plage. Ein Ego wird die Bänige, beim Mädchen dreht's nicht ab. Ich hab's schon manche Schitz probiert, wo komme gäng Schabab. Oh, komm, Gänschabab.
Der Markus Traber also in der SRF1 Schnabelweid, wo sich jeweils alles um die Mundart dreht. Also eine erotische, berndeutsche Geschichte haben wir Ihnen versprochen. Und ich bin sicher, viele würden reklamieren, wenn sie jetzt nicht kämmt. Wegen dem schönen Berndeutsch, meine ich. Es ist eine von den Geschichten aus der Barbara Traber, ihrem neuen Mundartband «Von nachem und von weitem». Sie heisst, wie schon gesagt, eine Ausnahme.
Im Zimmer ist es feister und draussen vor den Fenstern brennt dort die Strassenbeleuchtung nicht mehr. Im Bett hat es zwei Kopfküsse, wie wenn es für zwei Personen gedacht wäre. Dabei lebt er doch alleine. Auf dem Boden liegen Kleider, zwei Haufen. Unterwäsche, Jeans, T-Shirt, Pullover, Socken. Einfach hergeschmissen, weil es am Abend vorher schnell gehen musste. Und da liegt sie jetzt schon seit Stunden, in der Wärme von dem Mann neben ihr, der tief schläft. Und sie ist nicht sicher, was für Gefühl das er für sie hat. Und sie für ihn. Hat sie ihn gern? Ja, sicher. Sympathie, eine Art Zuneigung, vielleicht auch Freude, dass es jemanden gibt, der sie als Frau plötzlich begehrt hat. Kann man dem schon Liebe sagen? Sicher sind sie körperlich voneinander angezogen, fast magnetisch. Und sie hört sein offenes Lachen besonders gern. Längt das? Hat sie die Einladung von Michael nur angenommen, aus lauter Sehnsucht, wieder einmal Haut zu spüren, Lippen auf ihren Lippen, eine Umarmung? Sie hat ja im Voraus gespürt, dass es nicht bei einem Essen würde bleiben. Schon als sie mit Herzklopfen vor Aufregung und feuchten Händen reingekommen ist und kaum die Schuhe im Gang abgezogen hatte, hat er sie zur Begrüßung in die Arme genommen, seinen Körper eng an sie gedrückt und sie anfangen zu küssen. Sie hat die Augen zugetan und den Boden unter den Füßen nicht mehr gespürt. Säuferli hat sie sich aus der Umarmung gelöst. Sie musste aufhören, sonst wäre das Essen angebrannt und sie wäre wahrscheinlich gerade direkt im Bett gelandet. Unmöglich, hat sie gedacht, mein heimlicher Hunger auf Haut und Nähe. Und wieso merkt er das? Sie war froh, dass er sie vorläufig losgelassen hat und sie konnte zuschauen, wie er das Essen sorgfältig auf vorgewärmten Teller angerichtet hat. Fisch mit Reis und Gemüse. Dazu hat es besonders einen guten Rotwein in schönen Gläsern gegeben. Nur die Papierservietten fehlen, hat sie festgestellt und musste lächeln. Die meisten Männer denken bei aller Liebe zum Detail nicht daran, dass man beim Essen Flecken auf das T-Shirt oder auf die Bluse machen könnte. Sie hat Michael heimlich angeschaut. Die goldigen Pünktchen in seinen braunen Augen mit den vielen Lachfältchen drumherum. Die blonde Mähne mit den paar ersten grauen Strähnen, wo sie am liebsten mit den Fingern drin wollte rumwühlen. Sein sonnenbräunter Gesicht mit einer klassischen Nase, sinnlichen Lippen und einem energischen Kinn, seine gepflegten Hände mit den langen, feinen Fingern. Eindeutig ein Mann, der den Frauen gefällt, auch ihr. Und im Gespräch beim Essen sind sie sogar darauf gekommen zu reden, dass es Frauen über 50 viel schwerer haben als Männer, einen Partner zu finden und sexuell auf ihre Rechnung zu kommen. Er hat offen zugegeben, in seinem Beruf hat er gern wieder mit vielen attraktiven, warmherzigen Frauen zu tun, wo man merke, dass sie ein Manko haben, zu wenig Erotik und Sexualität erleben oder enttäuscht sind vom Ehepartner oder Freund. Und kaum ist der zweite Teller mit Appetit leer gegessen, das zweite Glas Wein noch halb voll, hat er sie an der Hand vom Stuhl aufgezogen, das Dessert auf seine Art hat gewartet. Nicht im Kühlschrank. Er hat sie, ohne viel Wort zu machen, über die Türschwelle geführt, alleine wäre sie im Halbdunkeln gestolpert, über ins Schlafzimmer, wo das Bett parat gestanden ist. Ich überspringe jetzt hier die Beschreibung, wie sie zusammen schlafen. Nachher bleibt sie wach, sie kann einfach nicht einschlafen und macht sich Gedanken. Ausnahmsweise darf sie bei ihm über Nacht bleiben, hat er nämlich gesagt. Schon ein paar Mal ist sie mit ihm ausgegangen. Aber wieso hat er sie seinen Freunden nicht vorgestellt? Solche Gedanken hat sie sich gemacht. Und ich lese jetzt weiter in der Geschichte. Ist es gegenseitig? Oder findet ihr es einfach spannend, mit ihr von Zeit zu Zeit zusammen zu sein und sie zu erobern? Sie weiss es nicht wirklich. Auch jetzt nicht. Sie hat den Eindruck, dass er gängli Distanz braucht und viel Freiheit. Aber je mehr, dass sie probiert, sich ein bisschen zurückzuziehen und ihre Gefühle nicht zuzulassen und sie vor allem nicht zu zeigen, desto interessanter findet er sie und schreibt ein SMS nach dem anderen, wenn er unterwegs ist. Komisch ist das mit Männern, diesen ewigen Jäger. Dabei merken sie kaum, dass auch Frauen gefährliche, männerfressende Wesen sein können. Am liebsten hat sie der Michael angeknappert und fast verdrückt aus lauter Zärtlichkeit und Überschwang. Aber auch sie hat eine kleine Bremse eingebaut. Sie will den Kopf nicht ganz verlieren. Es ist schlimm genug, aber das würde sie nie zugeben, dass er fast keine Zeit, nie genug Zeit hat. Keine Zeit für das, was sie gerne mit einem Partner unternehmen will. Spaziergänge am See, Arm in Arm, Sonnenuntergänge auf einem Bänkchen geniessen und sich ganz lang küssen, in gemütlichen Beizen einkehren, sich im Kino eng nebeneinander schöne Filme anschauen, in Ausstellungen gehen, Ferien planen und zusammen ans Meer reisen oder einmal mit dem TGV für ein romantisches Wochenende auf Paris fahren. Wäre das zu viel verlangt, wenn man sich gerade verliebt hat und einander besser lernen kennen? Und so ist die Nacht doch einmal zu Ende gegangen und es ist Tag geworden und sie sind aufgestanden und jetzt kommt zum Morgen, wie ging. Ich lese jetzt noch den Schluss der Geschichte. Zum Morgen mit einem Mann nach einer gemeinsam verbrachten Nacht. Etwas, das etwas peinlich sein kann. Mit dem Michael geht das besser, als sie gedacht hat. Und sie kann sich gut anpassen. Dass sie ohne Kaffee gar nicht richtig wach wird, verratet sie natürlich nicht. Sie muss oder will gar nicht wach werden. Sie hat einen freien Sonntag vor sich. Vorher geht sie noch einmal ins Schlafzimmer, sucht ihre Kleider zusammen und legt sie Stück für Stück an, wie wenn sie ein Puzzle, das am Abend vorher auseinandergefallen ist, wieder zusammensetzen müsse. Fehlt etwas? Sie hocken jetzt angelegt in der Küche am Bistrotischli, löffeln Müsli und sie schaut ihm von Zeit zu Zeit mit einem zärtlichen Blick in die Augen, wie er die Nacht Zärtlichkeit ihr geweckt hat und sie dankbar ist, dass er sie nach dem Sex in den Armen hatte, statt sich einfach auf die andere Seite zu drehen. Es macht ihn ein bisschen verlegen. Sie merkt es und schaut schnell auf die Seite. Kein Liebeswort. Oh nein. Das wäre übertrieben. Und sie wagt nicht zu sagen, sie hätte ihn gern oder es sei schön gewesen mit ihm. In Gedanken ist er schon längstens beim Üben, beim nächsten Konzert, beim nächsten Bratschenschüler. Sie sieht ihm an und sagt sofort, sie gönnte gerade, dass er ungestört üben könne. Und kaum hat sie ihren Tee ausgetrunken, steht sie auf, legt im Gang ihre Schuhe an und nimmt ihr Garderobe den Mantel vom Haken. Er kommt hinten nach, hilft ihr einen höflichen Mantel, nimmt sie noch einmal kurz in die Arme, drückt sie an sich und gibt ihr ein flüchtiges Mündchen. Und sie spürt noch einmal seinen Körper, der viel vertrauter geworden ist. Das war es. Schnell geht sie die Stegen ab und ruft noch auf. Einen schönen Sonntag. Und merci vielmal für alles. Draussen ist es kalt und feister. Ein trüber Morgen. Niemand scheint so früh unterwegs zu sein. Nur sie. Sie spürt zuerst noch die Wärme von dieser Nacht mit dem Michael in sich innen. Aber nach einem Kehr merkt sie, wie sie etwas gäng mehr würgt im Haus. Und aufs Mal ist sie so bodenlos traurig, dass Tränen wie von selber über ihre Backen ablaufen. Und fast blind geht sie über den Zentralplatz gegen den Bahnhof zu.
Das also, die erotische Kurzgeschichte, eine Ausnahme von der Barbara Traber aus ihrem neuen Mundartbuch von nachem und von weitem, erschienen im Landverlag. Abschliessend da in der Schnabelweide gemütlich noch etwas zu Hurtig und andere Wörter in unserem Briefkasten mit ihren Fragen. Sie hören das SRF 1 zum Schluss von der Schnabelweide, die Rubrik mit HörerInnenfragen zu Mundartausdrücken, wo wir nachher alles ein bisschen schleuer sind. Der Schnabelweide Briefkasten. Als erstes hat unser Mundartkenner Markus Gasser von einem Familiennamen. Der Werner Ameter aus Goldiwil bei Thun möchte nämlich wissen, von wo sein eigener Familienname Ameter oder Ameter eigentlich kommt.
Ja, lustigerweise gibt die E-Mail-Adresse von Herrn Ameter einen Hinweis, was er selber vielleicht vermutet, woher sein Name kommt. Zwischen den beiden M in seinem Namen in der E-Mail hat es nämlich einen Bindestrich, so dass es aussieht wie Ameter. Aber das kann ich schon mal garantieren, von dort kommt der Name Ameter sicher nicht.
Also, sondern von wo denn?
Wahrscheinlich von einem Baumnamen, nämlich von einem Kirsibaum. Die Ammeren oder Ämmeren oder auch Amarellen, das ist eine Sauerkirse oder Weichselkirse, wie man noch sagt. Der Name kommt vom lateinischen Amarus, bitter bedeutet. Man kennt ja den Amaretto-Likör oder den Amaretti-Gebäck. Dort ist es das Bittere von der Mandel, wo der Name gibt. Aber Amarus heisst auch herb. Also das Säuerliche, das kann auch Amarus sein.
Die Ammeren ist also ein alter Name für ein Sauerkrise. Aber wie kommt es jetzt dann zum Familiennamen Ameter? Ist da ein Urahn gemeint, der allenfalls immer einen sauren Stein gemacht hat?
Das ist eine gute Idee, das kann man natürlich nicht nachprüfen, aber ich glaube es eher nicht. Wahrscheinlich ist der Name über einen Kirsibaum und dann über einen Wohnstättennamen gegangen. Aber eins nach dem anderen, der Baum vom Ammerenkirsi ist der Ammolter oder die Ammolter, so hat man im Berner Oberland gesagt. Das ist das Wort Ammeren mit der Endung Olter. Gibt so etwas wie Ammeralter oder so. Und der älteste Beleg für einen Familiennamen Ameter aus dem Berner Ortsnamenbuch, der kommt aus dem Jahr 1344 und nennt Walter Amerter, zu Lauterbrunnen. Also da hat der Name das R noch drin, das später dann rausgefallen ist. Und die Form Ammerter, die zeigt, dass der Ursprung vom Namen bei Ammeren oder Ammolteren könnte liegen. Und der Ammerter, das ist eben der, der bei der Ammeren oder bei der Ammolteren, also eben beim Sauerkirsibaum gewohnt hat.
Also definitiv, Ammerter hat nichts mit Ammeter zu tun, sondern mit einem Wohnort beim Weichselkirsibaum zu. Aus Fischental im Zürcher Oberland kommt der Hans-Rudi Wendel und ihm ist aufgefallen, dass das Norwegen das Schiff auf der Hurtigroute an der Küste entlang in Norden rauffahren. Ob die Hurtigrouten irgendetwas mit dem berndeutschen Wort Hurtig für schnell zu tun hat, möchte wissen.
Hat es tatsächlich Hurtigrouten? Das spricht man im Norwegischen Hurtigruten aus und bedeutet wörtlich Expressroute, Schnellroute. Und die Hurtigrouten ist die tägliche Fährverbindung an der langen norwegischen Küste entlang, startet im Süden, in Bergen und bedient dann 20 Stationen bis ganz in Norden rauf, bis auf Kirkenes. Das ist eine berühmte Schifffahrtslinie, eine der schönsten auf der Welt, heisst es, und die gibt es seit 1893, wo die Regierung die Verbindung an dieser zerklüfteten, ellenlangen Küste von Norwegen hat verbessern.
Also norwegisch Hürti und berndeutsch Hurtig sind das Gleiche.
Genau. Allerdings ist das norwegische Hürti aus dem neuhochdeutschen Hurtig entlehnt. Im Norwegischen selber ist es also nicht so alt wie im Deutschen. Aber Hurtig ist früher im ganzen deutschen Sprachraum verbreitet gewesen, aber auch in vielen Deutschschweizer Mundarten. Das Idiotikon gibt Bern, Solothurn, Aargau, Zürich, Luzern, Schweiz und auch Graubünden an.
Und von wo kommt das Wort «Hurtig» im Deutschen?
Ja, das ist ein Wort mit einer speziellen Geschichte. Eigentlich ist es ursprünglich Französisch. Es kommt nämlich aus dem mittelalterlichen Turnierwesen, wo die Ritter gegeneinander gejostet haben. So hat man dem Zweikampf gesagt, wo zwei panzerte Ritter auf Ross mit einer Lanze im Anschlag aufeinander losgeritten sind und versucht haben, den Anger aus dem Sattel zu stossen. Die Lanze hatte vorne Lümpen, keine Metallspitze, also es ist nicht ums Töten gegangen, sondern um einen Wettkampf. Und das Losreiten und aufeinander los, das hat Hurt geheissen. Und der Stoss oder Aufprall, der hat auch so geheissen. Und weil im Mittelalter die vorbildliche Ritterspruch das Französische war, ist das deutsche Hurt vom altfranzösischen Hurt. Und das ist eine Ableitung vom Verb Hurte, stossen. Und das ist dann im modernen Französisch zu «heurter», «verletzen» worden und ins Englische entlehnt worden und ist «to hurt» worden, was auch «verletzen» bedeutet. Also das deutsche «hurtig», das kommt vom französischen Lehnwort «hurt» mit der Endung «ig» und in unserem Adjektiv «hurtig» ist nur noch die Bedeutung «schnell bleiben», die Bedeutung «stossen», «aufprallen» ist verloren gegangen. Zum Glück, wenn man an die Schifffahrt denkt.
Ja, dann werfen wir doch noch hurtig einen Blick auf die Schnabelweide von nächsten Donnerstagabend. Dann hören Sie wieder mal Bündner Dialekt. Der Churer Autor Hans-Peter Gansner liest aus seinem neuesten Bündner Alpenkrimi. Allerdings, der ist für einmal eigentlich weniger ein Krimi als eine Tragödie.
Der Sündenfall. Eine Alpentragödie aus dem Bündner Hochtannental.
Ja, ein junges Liebespärli und grosse Töff in der Hauptrolle von dieser Geschichte, wo ein wichtiger Darsteller auch Eifersucht heisst.
Wie heisst es so treffend? Eifersucht ist eine Leidenschaft, wo mit Eifersucht was Leidenschaft. Und dann ist Anna auf die verhängnisvolle Idee gekommen, ihm nachspionieren.
Ja, und was es da draus gibt, nächste Woche also, da in der SRF 1 Schnabelweid.
Zum guten Glück ist das nicht zu Ende. Gott sei Dank ist noch nicht Schluss. Ist doch gut, dass jetzt grad niemand irgendjemand an muss. Bis dahin ist alles in Ordnung. Es könnte so weit nicht besser sein. Es fehlt mir nichts und es ist alles. Und es ist gut bis dahin. So gesehen ist das doch ein Dreigab. Wenn man es den Weg durchdenkt. Bis dahin ist so weit alles. Das von jetzt an, das ist geschenkt. Zum guten Glück ist das nicht das Ende. Gott sei Dank kommt da noch mehr. Es gibt jetzt gleich noch mal eine Runde. Und wir sind alle noch mal dabei.
wer sieht aus und aus und Armen, wer sieht Gott schon wieder still, das bis jetzt so tief gegangen und das von jetzt an noch so viel. Zum guten Glück ist das nicht alles, jetzt fängt's erst so richtig an. Ich glaub, jetzt kannst du dich ein bisschen fahren, kannst du langsam sagen, die Welt ist noch nicht untergegangen. Bis heute steht sie einmal noch, weiss der Geier, was noch alles neu mehr hinführt und wieso. Bis dahin ist alles in Ordnung, es könnte so weit nicht besser sein. Es fehlt mir nichts und es ist alles, und es ist gut gewesen bis dahin.
SRF 1 Schnabelweit mit dem Pfannenstielkammer Sextett. Und mit einem Blick zum Fußball im letzten Grundstart in der Europa League Partie zwischen dem FC Zürich und Borussia Mönchengladbach. 1:1 unentschieden bei Halbzeit. Jetzt dann gerade nach den Nachrichten und dem Sport mit Fußball unter anderem der Nachtclub mit dem Ralf Wicki und dem wertvollsten Gegenstand. Sechs von Preis her oder sechs ideell, die sie jemals in der Hand haben. Am Mikrofon verabschiedet sich der Mike Lamar. We'll be right back. SRF 1, das wird 10 und damit Zeit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.